Ich lese den 139. Psalm und wir können darüber schreiben: Gott ist Geist, Liebe und Licht. Er ist allmächtig, allwissend und barmherzig. Ein Psalm von David. Herr, du hast mich erforscht und kennest mich. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit all meinen Wegen bist du vertraut. Denn das Wort ist noch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen. Du hast deine Hand auf mich gelegt. Zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch. Ich vermag sie nicht zu erfassen. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in das Totenreich, siehe, du bist da. Erhöbe ich mich mit den Flügeln der Morgenröte, ließe ich mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Und spräche ich, nur Finsternis möge mich verbergen und Nacht sei das Licht um mich her. Auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht, denn du bildetest meine Nieren, du wobest mich in meiner Mutter Leib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, und meine Seele weiß es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen, gewoben in den Tiefen der Erde. Meine Urform sahen deine Augen, und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen da war. Für mich aber, wie schwer sind deine Gedanken, o Gott, wie gewaltig sind ihre Summen. Wollte ich sie zählen, so sind sie zahlreicher als der Sand. Ich erwache und bin noch bei dir. Mögest du, o Gott, den Gottlosen töten. Ihr Blutmenschen, weichet von mir. Sie, die mir Hinderlist von dir reden, vergeblich die Hand gegen dich erheben. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen? Und sollte mir nicht ekeln vor denen, die gegen dich aufstehen? Mit äußerstem Hass hasse ich sie. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, und siehe, ob ein Weg der Mühsal bei mir ist, und leite mich auf dem ewigen Weg. Nun, wir haben gestern Abend betrachtet aus dem Psalm 103, und da kam schon ein ganz wichtiger Ausdruck, da heißt es: Mensch, wer bist du? Und das kommt immer wieder auch in den Psalmen zum Ausdruck. Was ist der Mensch, dass du dich deiner so erbarmest?
Sie hat es nicht eingeschaltet.
Sie hat es schon eingeschaltet,
ja.
Ach, ja. Macht nichts. Ist gut, dass Sie daran denken.
Ja.
Das ist kostbar, dass wir immer wieder sehen, wie Gott uns sieht. Er ist allwissend, er ist allmächtig, und weil er das ist, ist es tatsächlich das Wunder seiner Liebe, dass er doch so barmherzig zu uns ist. Und ich sagte schon einmal, Gott handelt nicht so, wie wir es tun, wie du mir, so ich dir, sondern er ist und bleibt der liebende, barmherzige Gott. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und dann sagt es die Heilige Schrift auch im negativen Sinne, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und lebe. Und hier sehen wir nun in diesem 139. Psalm einen Rückblick des Psalmisten Davids. Er hat ja sehr, sehr viel in seinem Leben erlebt. Ich glaube, es ist nicht so sehr vielen Menschen gegeben, solche Höhen, aber auch solche Tiefen zu erleben wie David. Wir können uns das heute gar nicht mehr so vorstellen. David in seinem Höhepunkt, der unangefochtene, hochverehrte König über das ganze Land, alle Völker drumherum, die früher immer Feinde Israels waren, hatte er so beherrschen können, dass sie ihm untertänig waren und auch Tribut zahlten. Dadurch war ein ungeheurer Reichtum entstanden. Israel war die Nation der damaligen Zeit geworden, begehrt. Wir erleben das ja auch dann noch später bei Salomo, als der Tempel gebaut wurde. Von allen Seiten brachten sie Gold und Silber und Ebenholz und alles war da. Der Glanzzeit Davids. Aber dann ging es auch durch tiefste Tiefen, dass er sich wahnsinnig stellte, um nicht von den Feinden festgenommen zu werden. Wie er in die Versuchung kam, seinen Gegner Saul umzubringen, und Gott hat ihn davor behütet. Wie er aber in echter Todesnot war und dann in tiefste Sünde gefallen ist. Seinen Sohn verloren. Seinen eigenen Sohn als Rebellen auf den Thron setzen müssen. Lieben, was waren das für Tiefen, das können wir gar nicht so nachempfinden. Und wenn er dann in dem einen Psalm 50, 51 sagt, Psalm 50, deine Hand lag schwer auf mir. Ich bin verdorrt, wie in der Sommerhitze. Die Sünde hatte ihn so niedergeschlagen, dass er keine Hoffnung und keine Freude und keinen Lebensmut mehr hatte. Aber das ist eben das Schöne an David, das Vorbildliche. Nicht, dass er sündlos gewesen wäre. Nein, aber dass er in den Tiefen erkannt hat, ich muss umkehren. Ich habe gesündigt. Er hat sich nicht mehr gerechtfertigt. Er hat sich nicht mehr entschuldigt. Er hat nicht gesagt, das kommt eben jedem vor und dort, wo viel Licht ist, da ist eben auch viel Schatten. Nein, er hat sich darunter gebeugt und Gott hat ihm vergeben. Und deshalb kann dieser David dann auch wieder von der Vergebung in einer Weise sprechen. Wissen Sie, es gibt ein schönes Wort, wem viel vergeben ist, der liebt viel. Da ist schon etwas dran. Wissen Sie, wir sollten deshalb nicht versuchen, leichtfertig mit der Sünde umzugehen. So ungefähr, wie es dann die Schreiber im Römerbrief dann so ausgelegt haben. Als Paulus dann ihnen sagte im sechsten Kapitel, dort wo die Sünde voll geworden ist, dort ist die Gnade überströmend. Da sagten sie, halt mal, wenn das so ist, dann lasset uns doch drauf lossündigen, damit die Gnade überströmend wird. Und was sagt Paulus? Das sei ferne, so nicht. Aber wenn wir einmal ehrlich sind, und da sollten wir ja in den Angesicht des Herrn sein, wir haben erlebt, wie wir hineingestellt sind vor sein Angesicht. Wenn wir einmal ehrlich sind, müssen wir doch sagen, wir haben alle vor ihm so gesündigt. Und Spurgeon sagte einmal, in einem Punkte will ich mich von niemand übertreffen lassen. Ich will als der ganz große Sünder mich erkennen, damit ich mich so richtig freuen kann über die Vergebung. Und ich will daran denken, was der Herr mir vergeben hat, dass ich ihn auch wirklich jetzt so viel lieben kann. Und das sollten wir auch tun. Wir sollten nie vergessen, wir haben das im 103. Psalm gehört, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und gerade dieses Bewusstsein, viel vergeben zu sein, das bringt uns eine echte Liebe ins Herz, nun den wieder zu lieben, der uns zuerst geliebt hat. Und eben das ist das Schöne an den David-Psalmen, dann merkt man immer wieder, es geht durch Tiefen und es geht auf Höhen, aber letzten Endes ist er doch immer wieder bei seinem Herrn. Und dann von den Menschen. Wir haben im letzten Psalm 103 dann auch gehört, was ist der Mensch? Er ist wie Gras. Auch im 90. Psalm kommt das vor. Wie eine Blume. Er blüht und dann ist er nicht mehr. Diese Vergänglichkeit des Menschen. Alle Psalmen, viele Psalmen sprechen immer wieder davon. Was ist der Mensch? Heute blüht er auf, dann wird er abgemäht und am Ende nur noch Wind, Vergänglichkeit. Aber wir dürfen hier wissen, David zeigt uns ganz neu, wie kostbar, wie wertvoll wir diesem ewigen und lebendigen Gott sind. Der Leib vergeht, die Geistseele bleibt. Und so spricht er nun das aus. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich. Du kennst mein Sitzen und mein Aufstehen. Du verstehst mein Trachten von Ferne. Mein Wandeln und mein Liegen, du prüfst es. Mit allen meinen Wegen bist du vertraut. Unser ganzes Leben ist eingehüllt von der Gegenwart Gottes. Und es sagte einmal ein Bruder mit Recht, Gott ist uns näher als die Luft, die uns umgibt. Gott ist gegenwärtig, sagen wir. Lasset uns anbeten und in Ehrfurcht vor ihn treten. Gott ist um uns und wir dürfen noch einen Schritt weitergehen und sagen, Gott ist in uns. Seht ihr, das konnten die Israeliten nun auch wieder nicht so aus zum Ausdruck bringen. Deshalb versuche ich immer wieder von den Psalmen dann doch auch ganz auf das Neue Testament hineingehen, weil unsere Stellung eben nicht mehr alttestamentlich ist, nicht mehr im Bunde ist, nicht mehr in Israel ist, sondern unsere Stellung ist die Gottes Kindschaft. Und was sagt der Apostel Paulus in Kolosser 1, Vers 27? Der Reichtum des Geheimnisses ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und was sagt der Herr Jesus? Wir werden Wohnung in euch machen, der Vater und der Sohn. Johannes 17, wir werden bei euch sein. Und der Herr Jesus sagt, ich in euch und ihr in mir. Wisst ihr, das ist das allergrößte Geheimnis und Wunder der Liebe Gottes. Er wohnt nicht mehr in Tempeln mit Händen gemacht. Die Stiftshütte war eine wunderbare Sache. Dort wollte sich Gott offenbaren und hat sich auch seinem Volke geoffenbart. Salomo durfte den wunderbaren Tempel bauen. Im 9. Jahrhundert, 950 etwa. Da war alles wunderbar. Gott hat sich gezeigt in der Schechina-Wolke. Die Priester konnten noch nicht einmal ihren heiligen Dienst mehr tun, so waren sie erfüllt von der Heiligkeit Gottes. Und trotzdem sagt der Psalmist, Gott wohnt nicht mehr in diesen mit Händen gemachten Tempeln, sondern ihr selber seid das Haus Gottes. Ihr seid eine Behausung im Geiste. Und im 1. Korinther 6, Vers 19 fragt der Apostel Paulus, die Korinther, die wussten das auch nicht so ganz richtig. Die dachten nicht daran, Sonst hätten sie auch in manchen Dingen anders gehandelt, wenn sie das gewusst hätten und daran gedacht hätten. Wisset ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, welchen ihr habt von Gott, und ihr seid nicht euer selbst? Darum so preiset Gott an eurem Leibe und in eurem Geiste, welche sind Gottes. Wir sind Behausung Gottes im Geiste, lebendige Steine auferbaut. Etwas Innigeres gibt es nicht mehr. Er, der Herr Jesus, das Haupt und wir sein Leib. Einzeln Glieder an seinem Leibe. Und jedes Glied an seinem Leibe darf Tempel des Heiligen Geistes sein und alle zusammen sind wir der Tempel Gottes. Er, der Grundstein, er, der Eckstein, der verworfen war in Israel. Wunderbare Bildersprache für das. Aber Lieben, es gibt noch Aussagen, die uns auch in besonderer Weise noch wirklich inniglich Freude machen. Wir sind eingebaut hinein als lebendige Steine in sein Haus zum Tempel. Wir sind mit ihm organisch verbunden, als mit dem Haupte eins gemacht, er das Haupt, wir seine Glieder, aber wir sind auch seine Braut. Der Jesus ist der himmlische Bräutigam. Denn da kommt nichts zu kurz. Da ist die organische Verbindung, da ist die Bindung der Anbetung im Tempel, im Hause Gottes, aber da ist diese innigste Beziehung der Liebe zu unserem Herrn und seine Liebe zu uns. Und wenn unsere Liebe zu ihm auch nur ein Bruchteil von dem wäre, wie er uns geliebt und sich selber für uns dahingegeben hat, und wenn auch wir nur ein Bruchteil von dem, wie er sich danach sehnt, mit seiner Braut vereint zu werden zur Hochzeit des Lammes, Lieben, dann würde unser Leben dadurch geprägt werden. Und da sollten wir einfach mehr daran denken. Daran denken, der Herr ist nicht ferne von uns, sondern er ist in unseren Herzen durch seinen Geist. Und das ist so kostbar. Er kennt uns, er weiß, was wir tun. Ja, es geht sogar so weit, dass er sagt, denn das Wort ist doch nicht auf meiner Zunge. Siehe, Herr, du weißt es genau. Nun, das kann uns vielleicht aber auch zum Nachdenken, vielleicht zum Erschrecken bringen. Im Allgemeinen wollen wir ja gerne manches verbergen, das ist menschlich. Und man kann auch nicht immer alles ausplaudern, das soll man auch nicht. Aber wenn wir daran denken, dass der Herr schon weiß, bevor wir es ausgesprochen haben, was in unseren Herzen ist, dann macht uns das doch sehr nachdenklich. Denn wie leichtfertig reden wir oft einmal was heraus. Und der Psalmist und der Schreiber der Sprüche, der warnt ja auch davon, wo viele, viele Worte gemacht werden, da geht es nicht ab ohne Sünde, da ist schon etwas dran. Deshalb bittet der Psalmist ja da auch, dass ihm Gott ein Schlösslein vor den Lippen gebe. Und da sollten wir auch dran denken. Wir sind einmal verantwortlich für jedes unnütze Wort. Deshalb sagt auch der Epheserbrief Kapitel 5, Witzeleien und solche Dinge sollen noch nicht einmal bei euch genannt werden. Es werden oft einmal Dinge erzählt, die sind der Kinder Gottes einfach nicht würdig. Nichts gegen Humor, nichts gegen eine nette Geschichte. Aber es gibt so viele Dinge, die fördern uns nicht, sondern die ziehen uns eher in die Weltlichkeit hinunter. Und da sollten wir dann schon drauf achten, auf unsere Zunge. Und wer den Jakobusbrief weiß, der erschrickt über diese deutliche und klare Aussprache. Wisst ihr, Jakobus war kein Schönredner. ihr Ehebrecherinnen und ihr Ehebrecher, sagte er. Prüft euch einmal, ihr werdet verantwortlich sein für das, was ihr getan habt. Das vergessen wir sehr oft, und was hat die Zunge nicht alles schon angerichtet? Siehe, der Herr weiß es genau. Von hinten und von vorn hast du mich umschlossen, du hast deine Hand auf mich gelegt. Psalm 32 auch, ich bin verdorrt, ich bin am Boden. Aber nun kommt er zu der Erkenntnis, zu wunderbar ist die Erkenntnis für mich, zu hoch, ich vermag sie nicht zu erfassen. Liebes, kommt es hier nicht darauf an, dass wir alles das, was uns in der Heiligen Schrift aufgezeigt ist, dass wir das wirklich oft verstehen können. Wir denken an Jesaja 55, meine Gedanken sind höher als eure Gedanken und meine Wege sind höher als eure Wege. Wir werden die Gedanken Gottes nie so erfassen können, aber es kommt auch nicht darauf an, dass wir das alles verstehen. Es kommt darauf an, dass wir das alles im Glauben aufnehmen. Erst dann kommt auch das Verstehen. Man sagt im Allgemeinen in der Welt, man kann nur das lieben, was man erkennt. Und deshalb ist in der Welt immer das Erkennen so wichtig. Wir prüfen alles Mögliche und wenn wir merken, es gefällt uns nicht, dann wollen wir nichts damit zu tun haben. Bei der göttlichen Seite ist es umgekehrt. Man muss Gott zuerst einmal lieben lernen. Man muss sein Wort zuerst einmal lieben lernen. Man muss die Wirkung des Heiligen Geistes zuerst einmal lieben lernen. Und dann kommt das Erkennen. Zu hoch ist das für mich. Und zu hoch ist vieles. Wir verstehen nicht alles. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Und nun zeigt er uns in köstlicher Weise, wie er da so reagiert. Der Psalmist stellt eine Betrachtung darüber an. Alles Durchdringende, die ganze Allmacht Gottes und alles Durchforschende, die ganze Weisheit Gottes, fasst er jetzt hier zusammen. Er fängt an. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Nun, wir Menschen sagen, wenn wir fliehen wollen, dann gehen wir eben in eine Einsamkeit, dann schließen wir uns ein, dann ziehen wir uns zurück und fliehen vor allem anderen. Meistens ist dann so, dass uns die Dunkelheit hier hilft. Wenn sich einer verbergen will, dann geht er in die Dunkelheit. Aber hier sehen wir, Gott ist allwissend, Gott ist allmächtig, vor ihm kann man nicht fliehen. Und ich finde es schön, wie der Geist Gottes das so zum Ausdruck bringt. Wohin sollte ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da. Bettete ich mich in das Totenreich, siehe, du bist auch da. Ihr Lieben, es haben schon viele Menschen gesagt, ich möchte fliehen vor Gott. Und dann haben sie sich ihr Leben selber genommen. Man kann vor Gott nicht fliehen, denn Gott ist auch im Totenreich. Und deshalb sollte man diesen Gedanken nie, nie erwägen und wenn er kommt, ihm standhaft widerstehen. Keine Not ist so groß, dass man sich das Leben nehmen müsste. Gott ist immer größer als die Not. Ich weiß, dass das natürlich leichter gesagt ist als getan und wir wollen diese Menschen, die nicht mit dem Leben fertig werden, nicht verurteilen, nicht richten. Gott wird sie beurteilen. Aber wir sollten doch erkennen, es ist keine Lösung. Man kann vor Gott nicht fliehen. Und wissen Sie, was auch so erschütternd ist? Die Feuerbestattung nimmt in Deutschland sehr, sehr stark zu. Und jetzt kommt auch noch die Seemannsbestattung dazu, dass man eben dann ins Meer gesenkt wird. Ich war vor 6 Jahren in Japan, habe es schon einmal angedeutet, in Japan gibt es keine Erdbestattung. Da ist es verboten. Es gibt's einfach nicht. Alle Japaner werden verbrannt. Und jetzt kommt etwas, was uns vielleicht etwas fremd ist. Unsere Brüder in Japan, es gibt in Japan etwa 70 Brüderversammlungen, mehrere tausend, in Tokio alleine eine Versammlung mit 600 wirklich ganz entschieden Gläubigen, von denen ich sagen müsste, die sind entschiedener und gläubiger als bei uns im Allgemeinen, treu hingegeben. Wisst ihr, bei den Japanern ist das so, die haben ja keine christliche Vergangenheit, die waren alle irgendwie entweder dieser ostische Glaube, Shintoismus, Buddhismus und alles Mögliche. Und wenn die dann zum Glauben an Jesus Christus kommen, da ist das für sie etwas ganz, ganz Neues. Und deshalb haben die Brüder in der großen evangelistischen Halle, über 1000 Leute gehen da hinein, da haben sie dann auch ihre Freizeiten, übers Wochenende kommen 1000 Japaner von Tokio und von überall angefahren, haben sie eine große Halle und unter dieser Halle ist ein Raum, wo dann die Bestattungsfeierlichkeiten sind. Und dort sind dann auch Regale und da stehen dann die Urnen. Denn die Geschwister wollen nicht haben, dass sie in den Tempel beigesetzt werden. Sondern dann haben die Brüder gesagt, dann bieten wir ihnen Gelegenheit an, dass im Hause diese Urnen da sind. Für uns fremd, wir können aber nichts dagegen tun, aber in Deutschland ist das nicht nötig. In Deutschland findet man einen Platz an der Erde. Und wenn die Schrift sagt, aus Erde bist du gemacht, zu Erde sollst du werden, dann sage ich mir immer, was haben diese Menschen, diese bedauernswerten Menschen für eine Vorstellung von unserem allwissenden, allmächtigen, allliebenden Gott, dass sie sagen, ich lasse mich lieber verbrennen, dann kann, wenn es einmal eine Auferstehung geben sollte, vielleicht doch, wenn die Bibel vielleicht doch in manchen Dingen ein bisschen was Wahres an sich hat, dann habe ich jetzt Gott den Strich durch die Rechnung gemacht und ich bin nicht mehr da. Oh, ihr Lieben, wie naiv ist diese Vorstellung. Als wenn Gott es nicht wüsste, was die Menschen getan haben. Es heißt im Alten Testament immer, du sollst nicht durchs Feuer gehen. Die Bibel hasst das, wenn Menschen verbrannt werden. Lieben, wenn es auf den Schlachtfeldern geschieht oder durch Terror geschieht, ist das was anderes. Aber selber soll man das nicht tun. Und wir sehen es ja hier. Selbst wenn sie ins Totenreich kommen, sie werden auferstehen. Allerdings nicht zur Herrlichkeit, sondern zum Gericht. Wisst ihr, Gott ist ja doch klüger als seine Geschöpfe. Und wenn einer seiner Geschöpfe meint, Gott gewissermaßen zu übervorteilen, indem er sich vernichtet, verbrennt, das geht nicht. Das zeigt uns hier auch das Wort ganz eindeutig und klar. Weder im Himmel noch im Totenreich. Und dann kommt diese wunderbare Aussage, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder bis ans äußerste Ende des Meeres. Das heißt, wir können auf den Mond starten, wir können auf den Mars starten. Auch da ist Gott. Man kann Gott nicht entfliehen. Das will uns hier das Wort sagen. Für Kinder Gottes ist das nicht irgendwie etwas Erschreckendes, sondern ich meine, das wäre doch etwas Wohltuendes, wenn man weiß, Gott ist immer bei mir. Siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das ist doch ein Trostwort.